Und mir ist es aber auch wichtig zu sagen, dass diese Kulturen ja auch das Thema der Generationen haben. Da gibt es ja auch die jungen Leute, die natürlich nicht Scheuklappen anhaben. Da gibt es genauso Smartphones. Es gibt genauso die Kinder, die in der Großstadt studieren, ja, die mit dem Masterabschluss oder Bachelorabschluss nach Hause kommen und immer wieder in die ethnischen Gruppen reingehen, um auch ihre Familie wieder zu spüren. Mhm. Und dieses Arrangement finde ich auch sehr wichtig zu erkennen. Sie finden Wege, dass immer wieder die Generationen zusammenkommen. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Wir denken ja immer nur, dass alle dann so leben wie die Maasai. Nein, wir tragen ja auch nicht den ganzen Tag Lederhosen. Vor 2 Jahren habe ich eine Tour gemacht mit einem 30 Jahre alten Mercedes von Köln oder aus dem Sauerland, da komme ich gebürtig her, sind wir losgestartet über Köln dann auch, aber dann auch bis in den Senegal gefahren, also meine Schwester und ich, weil wir haben dieses 30 Jahre alte Auto von unserer Mutter geerbt und haben uns gedacht, was machen wir damit, dass es uns Freude macht, wir gleichzeitig eine coole Tour machen und wir vielleicht noch anderen diese Freude mit einbringen können. Ja, und auf jeden Fall sind wir bis in den Senegal gefahren, haben das Auto dort auf dem Markt verkauft, ja, und einem guten Zweck, ein Jugendprojekt in Mauretanien zukommen lassen, das Geld. So, und dann haben wir uns überlegt, wir bringen, für Europa, für Deutschland ausgediente Krankenwagen nach Togo, weil dort gibt es junge und erfahrene Hebammen, die sich selbstständig machen wollen oder es schon sind. Die kommen aber nicht schnell genug an die Frauen ran, die sich natürlich überall in den Landschaften auch aufhalten, wohnen, leben, die nicht so leicht zugänglich sind. Lass mal so sagen. Und sie müssen auch immer dieses Auto dann auch jeweils kaufen, einen kleinen Raten abbezahlen, dass sie auch das Gefühl haben, es ist deren Unternehmen, es ist mein Auto jeweils und so weiter und so fort, dass sie sich wirklich als Unternehmerinnen fühlen.
Moin, grüß Gott, grüezi und hallo, liebe Führungskräfte, Afrika-Fans und UnternehmerInnen mit Mut zur Veränderung. Ich begrüße euch zur 71. Folge eures Lieblingspodcasts Lendi und Leute. Ich bin es wieder, euer Rainer Schuler alias die Landratte. Heute kommt eine Frau zum zweiten Mal ans Lavafeuer, die schon in der Folge 40 für reichlich Inspiration gesorgt hat und seitdem keinen Gang zurückgeschaltet hat. Vera Peters ist Sparringspartnerin für Unternehmer und Führungskräfte, Luft- und Raumfahrtingenieurin, ehemalige Managerin im Lufthansa-Konzern und seit 11 Jahren vollständig selbstständig und seit 35 Jahren tief verliebt in den afrikanischen Kontinent. Und das alles immer mit einem Defender natürlich. Warum 300 Frauen aus aller Welt bei einer Weltkonferenz in Kairo sogar die deutsche Delegation mit weit offenem Mund zurückgelassen haben? Wie eine einzige Frage einer weisen Frau in Nigeria Vera dazu gebracht hat, ihren unerträglichen Chef plötzlich mit anderen Augen zu sehen und warum das ihr Leben verändert hat? Wieso alte deutsche Krankenwagen, selbstständige Hebammen in Togo und ein cleveres Finanzierungsmodell auf Augenhöhe gerade zu einem Herzensprojekt werden, das Sponsoren, Abenteurer und vielleicht sogar ein TV-Team sucht, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Also Leute, mixt euch jetzt noch schnell einen Dawa aus Wodka, frischen Limetten und Wildblütenhonig. Gerührt, nicht geschüttelt. Macht es euch am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Dawa ist Swahili und bedeutet Medizin. Und nach dieser Folge werdet ihr verstehen, warum das heute auf mehreren Ebenen passt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 71. Folge und mit einer Frau, die den Satz, die Lösung liegt immer bei uns, nicht nur predigt, sondern lebt.
Ja, guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Freunde des Podcasts Lendi und Leute. Heute habe ich mir die Vera Peters ins Studio geholt und meine Hardcore-Fans kennen sie bereits. Sie war schon in der Folge 40 mit dabei. Ich sage erstmal Hallo Vera.
Hallo Rainer, herzlichen Dank für die Einladung hier.
Ja, ich habe es ganz schon angeteasert, dass du schon mal bei mir warst, im Studio warst hier. Wir haben uns da schon intensivst ausgetauscht damals und danach haben wir Kontakt gehalten. Ja? Wir sind beide ähnlich unterwegs im Beratungssektor, da kommen wir bestimmt auch noch nachher noch drauf. Aber in der Zwischenzeit ist viel passiert und wir müssen davon ausgehen, dass nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen diese 40. Folge schon mal gehört haben. Deshalb würde ich dich auch hier nochmal bitten, ganz kurz abzureißen, wo kommst du her? Wie sind wir damals zusammengekommen? Was war auch da so die Intention und deine Themen, die du alle so bearbeitest, dass das die Leute schon mal wissen und dann steigen wir in die aktuellen Sachen ein, weil in der Zwischenzeit ist ja sehr, sehr viel passiert. Bitte, Vera.
Ja, das Leben sprudelt natürlich so überall und bei mir ja, hat es anscheinend guten Anklang gefunden, dass es immer sprudeln darf. Also ich werde Sparringspartnerin für Unternehmen, für Executives genannt, weil ich in vielen Bereichen die Unternehmer und Führungskräfte unterstütze, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Leichter zu führen, mit mehr Freude Unternehmertum wahrzunehmen. Und das liebe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich komme aus der Luft- und Raumfahrttechnik und habe auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und Luft- und Raumfahrttechnik und habe über 20 Jahre im Lufthansa-Konzern mein Unwesen getrieben, so würde ich mal sagen. Sie haben mir nicht die Flügel gestutzt, sondern mir Freiräume gegeben, dass ich mich immer austoben konnte mit vielen internationalen Projekten, die ich besonders gerne auch im afrikanischen Bereich angenommen habe. Aber auch nach Thema, wie müssen wir eigentlich mit neuen Technologien umgehen? Wie nehmen wir AI-Themen wahr? Und dadurch, dass ich das schon vor 30 Jahren gemacht habe oder 35
Jahren. Kann nicht
Jahren.
Sein. Als Teenager schon.
Genau, da ist natürlich gerade in der Luft- und Raumfahrttechnik gibt es jeden Tag neue Technologien, neue Ansätze, neue Impulse. Von daher bin ich da einfach jetzt in dieser Welt, würde ich mal sagen, nicht mehr geschockt oder in irgendeiner Form irritiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das jeden Tag so kennengelernt, dass wir uns immer wieder neu darauf einstellen müssen. Hey, was gibt es gerade? Wie nehmen wir aber vor allen Dingen auch die Menschen, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen wirklich mit, diese Veränderungen auch erfolgreich meistern zu können. Und das ist etwas, was mich dann immer mehr beschäftigt hat, neben der Technik natürlich. Wie werden wir sie erfolgreich überhaupt anwenden können? Und das ist, wenn man den Menschen einfach mehr durchschaut, mehr hinterfragt. Deswegen habe ich auch noch Psychologie studiert und Mediation, damit ich verstehen konnte, was steckt einfach in uns? Welche Themen sind da, die uns Widerstände geben? Was lässt uns hadern? Was lässt uns ängstlich werden? Wo schrecken wir zurück und wollen gar nicht neue Themen angehen? Ja, und das liebe ich bis heute. Ich hatte mich schon zur Lufthansa-Zeit parallel selbstständig gemacht im Bereich Training von mittelständischen Unternehmen, im Bereich Leadership, aber vor allen Dingen Strategie, Leadership und Teamaufbau. Das mache ich bis heute, aber jetzt schon seit 11 Jahren komplett selbstständig mit meinem Team. Wir sitzen hier in Unkel am Rhein.
Das ist in der Nähe von?
Von Bonn. Genau, Bonn, ganz okay. In der Nähe von Bonn.
Ja.
Genau, komme aus dem Sauerland, bin dort in einem Familienunternehmen groß geworden. Von daher steckt auch so die Unternehmerin wirklich in mir. Das war ein Familienunternehmen Richtung Maschinenbau, Kunststofftechnik und Formenbau. Das hat mich sehr geprägt und deswegen sprudel ich und könnte jeden Tag neue Unternehmen aufbauen, weil ich es einfach toll finde, was so alles auf der Welt gibt und welche Menschen welche Impulse liefern. So viel mal zu meinem unternehmerischen Dasein oder das, was ich hier in Deutschland mache.
Genau. Unter anderem. Und dann ein roter Faden, der sich auch durch dein Leben zieht, der dem Podcast hier dann ein wenig noch die Verbindung bringt sozusagen, ist ja dein Auto, deine Liebe, dann auch dies zu benutzen. Dass du da nochmal kurz drauf eingehen, weil dann kommen wir schön auf das nächste Thema, glaube ich.
Ja, vor über 35 Jahren bin ich mit meinem Mann zum ersten Mal auf den afrikanischen Kontinent getreten, und zwar in Simbabwe. Das hat mich total fasziniert, hat meine Welt verändert, meine Liebe zur Wildnis, zu den Menschen, zu Kulturen wirklich sehr gestärkt. Und das hat auch damals natürlich besonders auch mit Land Rovern zu tun, mit den Defendern sind wir auch damals schon gefahren. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, aber das war natürlich nicht das Hauptthema, sondern seitdem bin ich regelmäßig in vielen, vielen Ländern Afrikas unterwegs gewesen, beruflich und privat. Das heißt, beruflich auch über die Lufthansa, dass wir dort eine Station aufgebaut haben in Nigeria, in Lagos für andere Airlines, dass ich über Manager ohne Grenzen, und so haben wir uns kennengelernt, Rainer, auch eine Firma in Uganda beraten habe oder beraten durfte. Denn das, was ich immer schon seit Jahren feststelle, ist, wir können viel mehr von denen lernen, sage ich mal, von denen, in Anführungsstrichen, von den Menschen überall auf der Welt, aber auch besonders von den Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Ganz viel lernen. Nicht nur von den Kulturen, von den Einstellungen, von den Generationen, sondern auch wirklich von den Innovationen und kreativen Elementen, die auch in jedem Unternehmen zu finden sind. Mhm. Und das fasziniert mich immer wieder. Ja. Dass wir hier ein falsches Bild haben aus meiner Sicht, seit vielen Jahren schon, auf den Kontinent Afrika, den wir vollkommen unterschätzen.
Genau. Und da hast du dann ja auch damals erstmal noch ein weiteres Business gestartet. Live Safari, Stichwort. Live Safaris.
Ja, Live Safaris, das ist gar kein zusätzliches Business, sondern ich habe gemerkt, wie sehr ich selber positiv beeindruckt wurde und meine Balance wiedergefunden habe, als ich so als junge, dynamische Unternehmerin, und nicht nur Unternehmerin, sondern vor allen Dingen ja auch im Konzern als Führungskraft schon gestresst in den Urlaub gekommen bin und dann irgendwo in Afrika gelandet bin. Und es hat mich innerhalb von Minuten, wenigen Stunden auf jeden Fall, so tief immer wieder zu mir geführt, zu meinen Wurzeln, aber auch in meine absolute Ruhe, dass ich für mich festgestellt habe, boah, da muss ich mehr rausmachen, da muss ich etwas konstruieren, was auch auf andere passt und wie wir wirklich uns wieder stärken können für unseren Alltag, aber auch es nie vergessen werden. Und das ist das, was wir ins Leben gerufen haben, wo wir auch schon mehrfach prämiert worden sind. Das ist ja unser emotionales Lernen. Das heißt, ich nehme bis heute noch immer Unternehmer und Führungskräfte mit in die afrikanische Wildnis, und das kann in Kenia, Tansania, Simbabwe, Botswana, Namibia, Südafrika, es kann überall sein. Die nehme ich mit und wir laufen wirklich mit den Kulturen vom ersten Tag an. Das heißt, wir haben immer Locals dabei, wir laufen mit den Maasai, mit den San, mit den Himba, wir lernen sehr viel voneinander und wir gucken auch, wie können wir das wieder auf unseren Business transferieren. Und aber auch auf die persönlichen, auf die Familienthemen, auf die Generationsthemen. Wo haben wir Hindernisse im Kopf? Wo denken wir komplett anders, weil wir einfach in einer Welt groß geworden sind, die uns sehr geprägt hat? Okay. Und ist es das, wie wir weiterhin geprägt laufen wollen, oder wollen wir uns öffnen und sagen, was gibt's da noch? Und wenn wir nicht hier zufrieden sind, gerade im Moment, besonders in Deutschland, in Europa, wie auch wirtschaftliche Dinge laufen, dann sollten wir jetzt erst recht anfangen, die Welt mal größer uns anzuschauen und zu gucken, was sind vielleicht auch die Absatzmärkte für deutsche Unternehmen, für Möglichkeiten, entweder Kooperationen zu bilden oder auch wirklich unsere Produkte auf den afrikanischen Markt zu bringen und umgekehrt. Das machen wir sonst, betrachten wir viel zu wenig, und so machen wir, ja, ich sage mal, aus einer Reise, das ist unsere Live-Safari, so nennen wir sie, schon seit vielen Jahren. Die ist, ja, wie gesagt, auch prämiert worden. Wir machen aus einer Reise, die sowohl Entspannung, Ruhe, Reflektieren bedeutet, als auch Abenteuer. Wir fahren außerhalb touristischer Pfade. Wir lernen Menschen kennen, das weiß ich vorher auch nicht, welche, die uns inspirieren, die uns auf andere Gedanken bringen und natürlich durch meine Art zu, ja, das Mentoring-Programm anzugehen, haben wir immer wieder Workshop-Elemente darin, sodass wir uns als Gemeinschaft finden, aber auch unsere persönlichen Themen wirklich durchdenken und dadurch immer wieder Schritte nach vorn kommen. Mhm. Und nach den Live-Safaris geht es bei uns weiter. Das ist also wirklich nicht nur eine Reise, sondern dann begleite ich mit meinem Team die Unternehmer, die Führungskräfte, diejenigen, die sich verändern wollen, die Entscheider.
Ja.
Also es muss nicht unbedingt Unternehmer sein. Also alle Leute, die einfach sagen, boah, ich will mal was anderes kennenlernen, ich will auch andere Wege gehen, da ins schöne sogenannte Next Level kommen, dann sind die bei uns richtig, solange sie was entscheiden wollen. Und dann begleiten wir auch danach wirklich jeden Einzelnen oder das Unternehmen in die Umsetzung zu kommen.
Und während der Reise selber, wenn ihr da jetzt im Busch seid, sage ich jetzt mal, passieren ja hoffentlich, wahrscheinlich für dich hoffentlich unvorhersehbare Dinge, die dann diese Teilnehmer auch gewisserweise fordern. Also ungeplante Dinge, ne? Also, ne, dass sie nicht wissen, okay, so. Und das ist ja ein Effekt wahrscheinlich auch, oder? Der auch dann gewünscht wird und auch den Teilnehmern dann auch was bringt, weil man dann auch vielleicht sich mal auf Fremde verlassen muss, zusammen was machen muss, einen Damm bauen, ja, fast, also eine Brücke oder einen Fluss durchqueren allein schon, macht doch schon ein Abenteuer aus. Aber am Schluss, wenn man es geschafft hat, verbindet das ja auch, oder? Das sind ja so dann diese Elemente.
Genau, das hörte sich jetzt so an, als würde ich das von hier aus konstruieren, dass wir da ungeplante Dinge haben. Das brauchen wir Gott sei Dank auf dem afrikanischen Kontinent nicht.
Das wird sich automatisch ergeben, das wollte ich damit sagen. Ja.
Die kenne ich auch nicht vorher. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wir fahren am 2. Juni los auf unsere nächste Tour in Kenia. Mhm. Und es sind unheimlich viele Niederschläge gefallen, Gott sei Dank für das Land, auch in Gebieten, die sonst überhaupt gar kein Wasser bekommen. Das heißt, die haben im Moment sehr viel Grundfeuchte, Gott sei Dank, im Land und alles ist super grün, obwohl es jetzt gerade auch Winter ist bei denen, aber es ist grün, es lebt einfach wieder alles auf. Mhm. Das heißt, auch das werden wir noch Anfang Juni haben, dass wir in Gegenden kommen, die, ich sag mal, ungeplant viel Wasser haben. Genau. Oder wo wir dann merken, okay, da sind einfach Straßen weggebrochen, da müssen wir andere Wege finden. So, und das sind einfach Dinge, die genauso zu sehen sind, wie wir Menschen sie jeden Tag auch hier haben. Ungeplante Dinge, ob jetzt dann unternehmerisch oder auch privat, auf die wir uns schnell einstellen sollten. Mhm. Und ich glaube, dass wir das bisher noch nicht ausgenutzt haben, was wir alles lernen können. Denn dadurch, und das kenne ich ja jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, wird das Leben so einfach, so leicht. Weil es ist nichts Ungewisses, sondern einfach nur, okay, was machen wir jetzt daraus? Wie können wir sehr, sehr schnell jetzt sehr konkreten Plan machen? Wie können wir sehr, sehr schnell entscheiden lernen? Wie können wir aber unsere Entscheidungen auch hinterfragen und genau auch gucken, was war jetzt das Schwierige daran für uns als menschliches Wesen. Mhm. Wo haben wir länger gezögert? Was haben wir mitgebracht von zu Hause an Themen? Wie sind wir groß geworden? Was haben vielleicht unsere Eltern in solchen Situationen gemacht?
Ja.
Auch das ist Thema am Lagerfeuer dann abends.
Genau, das wird ja gleich am gleichen Abend noch mal durchdiskutiert. Man spürt das ja praktisch noch in den Knochen oder wie auch immer. Man hat es auf jeden Fall doch absolut parat. Und wie hat auch diese Leute, wenn sie dann merken, ja, da hätte ich eigentlich mal, keine Ahnung, anders reagieren können, ne, und so. Und dass er das dann auch gleich vielleicht ein Feedback kriegt von den anderen, von dir natürlich, dass er da auch, glaube ich, an dem Tag schon richtig was mitnimmt, richtig was erlebt und gelernt hat, ne, innerhalb von 12 Stunden oder so.
Das ist vor allen Dingen nicht unbedingt, dass ich da jetzt wie eine Lehrerin auftreten muss. Nein, sie lernen das ja selber, sie spüren es. Sie merken, mein Gott, das hat schon immer mein Team gesagt, da bin ich jetzt vorangeschossen, habe sie nicht mitgenommen. Ja. Und das erleben sie da nochmal, aber dann vergessen sie es nicht wieder.
Richtig.
Oder so und so haben manche Dinge, habe ich immer alleine für mich entschieden, habe meine Familie nicht mitgenommen dabei, in die Entscheidung mit einzubeziehen. Und so weiter. Das heißt, sie werden sich über so viele Dinge klar. Ich führe sie ran.
Mhm.
Und natürlich betreue ich auch insofern, wenn jemand danach einfach noch Fragen hat zu den Situationen. Ja, oder wie könnte man Teams wirklich sehr stark und sehr schnell zu High-Performance-Teams machen?
Ja.
Absolut. Da gibt es natürlich viele, viele Wege, die ich über viele Jahre gelernt habe. Das schon. Aber das meiste kommt ja aus uns selber. Wir merken dann auf einmal, Mensch, das tut mir gut, es ist anders zu tun. Anders zu reagieren, aber auch anders denken zu lernen, Perspektiven zu wechseln. Und wenn man abends wirklich dort sitzt und sagt, wow, das ist etwas, was ich jetzt mitnehme, dann werden wir innerlich wirklich stärker. Wir kriegen so eine Balance, dass wir uns selber wieder einschätzen lernen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, auch gerade in Richtung künstliche Intelligenz, ja, dass wir mehr die emotionale Intelligenz mit dazugeben, die Intuition mitnehmen. Wir brauchen alles.
Ja.
Wir können die KI-Themen nicht mehr wegdenken. Ich persönlich mit meinem Team möchte das auch gar nicht mehr, weil ich finde es fantastisch, was es an Möglichkeiten gibt.
Ja.
Aber wir kennen das ja, Rainer, du natürlich erst recht auch als Experte. Wir brauchen diese Balance als Menschen, uns noch ein bisschen Herr der Lage zu fühlen.
Ja. Genau.
Und wenn wir uns wieder selbst vertrauen können und auch den anderen Menschen vertrauen können und den Plattformen, wo wir die Daten hinliefern, dann kann das Leben gar nicht schwierig sein.
Genau. Also du hast das vorhin auch so schön schon mal angezeigt, auch von den Kulturen, von den Menschen dort vor Ort, wie die, ich meine, die sind jetzt vielleicht nicht mit KI in Berührung gekommen, was weiß ich, aber die leben ja und für manche Sachen sind bei denen noch heute so wichtig und richtig wie vor Hunderten von Jahren. Und auch das sind ja dann menschliche Eigenschaften, die man vielleicht auch heute, wenn man dann in Technik und in KI und sonst wie unterwegs ist, sagt, okay, nein, manche Sachen sind und bleiben die wichtigsten, Freundschaften, Familie, eine gewisse Gelassenheit, also verschiedene Verhaltensweisen, die bleiben einfach und wir sollten damit dann auch genau Herr der Lage bleiben. Ich glaube, das kann man dann, glaube ich, auch gut vor Ort lernen, vielleicht sogar noch von Fauna und Flora. Also du hattest damals ein tolles Beispiel gebracht mit den Tieren, die man ja da auch erlebt, die einen vielleicht auch mal ein bisschen Angst einflößen können. Aber auch damit muss man dann umgehen, oder?
Genau, weil ja die Tiere auch eine gewisse Strategie und Taktik haben. Mhm. Und das schauen wir uns natürlich an. Wir beobachten ganz viel die Tiere, weil wir ja mittendrin sind. Wir sind wirklich außerhalb touristischer Pfade und wir sind mittendrin. Und wir fahren auch in den Parks, zum Beispiel in den großen Nationalparks wie Masai Mara, sind wir mittendrin. Wir sind nicht wie Touristen außen in den Camps und fahren morgens um 6 Uhr erst rein, sondern wir sind auch nachts dort unterm Sternenhimmel in super Lodges oder im Zelt oder halt wirklich ohne ein Zelt und werden dort von Maasai zum Beispiel begleitet, jetzt gerade in der Serengeti oder Maasai Mara. Ne? Mhm. Was wesentlich ist, was du angesprochen hast, ja, wir lernen von allen und auch von alten Weisheiten, auf jeden Fall. Und mir ist es aber auch wichtig zu sagen, dass diese Kulturen ja auch das Thema der Generationen haben. Da gibt es ja auch die jungen Leute, die natürlich nicht Scheuklappen anhaben. Da gibt es genauso Smartphones, es gibt genauso motorisierte Familien. Es gibt genauso die Kinder, die in der Großstadt studieren, ja, die mit dem Masterabschluss oder Bachelorabschluss nach Hause kommen und immer wieder in die ethnischen Gruppen reingehen, um auch ihre Familie wieder zu spüren. Mhm. Und da dieses Arrangement finde ich auch sehr wichtig zu erkennen. Sie finden Wege, dass immer wieder die Generationen zusammenkommen. Das heißt, die sind ja auf der einen Seite komplett, auch gerade so dieses Silicon Savannah nennen wir gerne Nairobi, die sind ja komplett innovativ, von der Technologie so weit.
Ja.
Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Wir denken ja immer nur, dass alle dann so leben wie die Maasai. Nein, wir tragen ja auch nicht den ganzen Tag Lederhosen. Also ne, das sind immer so unsere Stereotype, die wir so gerne so mit reinnehmen. Nein, sie nutzen auch bewusst wieder die Tracht, sage ich mal, oder ihre Kulturthemen, dass sie dann da reingehen, wenn sie sich als Familie treffen, als Community treffen, sich verbunden fühlen. Mhm. Und dann tragen sie aber genauso Jeans oder die Frauen Stöckelschuhe und sind also supermäßig gestylt dann halt, wenn sie in die Städte wieder gehen oder abends feiern gehen. Mhm. Also es ist ganz normal. Die leben ja nicht irgendwie 50 oder 100 Jahre hinter uns, sondern ganz im Gegenteil. Ich komme ja, wie wir gerade kurz vorher im Gespräch erzählt haben, ich komme ja gerade von der Weltkonferenz der Frauen in Ägypten wieder. Ich bin so geflasht von diesen Frauen, was die auf die Beine stellen. Und da geht es nicht drum, also wir waren mit 300 Frauen unterwegs und 4 Tage lang ging es um Themen von, wie bringen wir andere Frauen voran. Aber was diese einzelnen Frauen, die kamen wirklich von überall her aus der Welt, auch jetzt in den kritischen Zeiten, selbst aus dem Bahrain und aus Pakistan, aber Australien, USA und dann natürlich vor allen Dingen, was für mich immer besonders schön ist, ganz viele aus verschiedensten Countries hier von Afrika oder Ländern von Afrika. So.
Ja.
Und was die auf die Beine stellen, und da geht es nicht drum, in Anführungsstriche kleine Näherinnen auszubilden. Auch, ja, es war ganz viel Thematik von, boah, was haben sie eigentlich für ein Bruttosozialprodukt schon erwirtschaftet? An Themen von genauso Crowdfunding, aber auch Fintech, IT-Themen, die wirklich in die weite Welt rausgehen. Die sind super vernetzt, unterstützen dann aber auch immer wieder die Communities mit ihren Erfolgen, sodass sie gewisse Prozentzahlen an Umsatz immer wieder nutzen für die Communities und dort die Frauen auch weiterhin zu unterstützen.
Mhm.
Aber sie selbst sind so erfolgreiche Unternehmerinnen, weltweit verstrickt mit sämtlichen Branchen, die wir uns vorstellen können.
Mhm.
Also absolut auf höchstem Niveau, wo wir, also wir Europäer und deutschen Frauen gerade aus unserer Delegation, doch auch ordentlich mit den Ohren geschlackert haben.
Ist dir eine Sache, eine Dame dann letztendlich auch besonders in Erinnerung geblieben, was die, also dass man so ein schönes Beispiel hätte, wie da ein Kontakt, ein Business-Kontakt, der letztendlich dann auch zustande gekommen ist, was daraus geworden oder werden soll vielleicht?
Genau, also wir haben ein Thema, was ich auch mit mehreren Herzen betrachte, jetzt seit einigen Monaten oder Jahren jetzt schon. Und das ist das Thema, wie können wir wirklich deutsche Firmen mit afrikanischen Firmen zusammenbringen? So, und dann kam die Anfrage zu uns, wie können wir Krankenhäuser mit Medizintechnik unterstützen, wir aus Deutschland heraus, wo ich die Frage gestellt habe, warum braucht ihr Deutschland dafür? Was gibt es bei euch rundherum an qualifizierten Personen, die einfach ausgebildet werden können, damit sie sich selbstständig machen können? Und aus dieser Fragestellung heraus ist jetzt gerade etwas entstanden, dass wir zum Beispiel in Ghana und Togo, das waren jetzt die ersten Anfragen, Medizintechniker ausbilden, die sich und Technikerinnen ausbilden, die sich dann selbstständig machen und weitere Familien in Lohn und Brot bringen. Mhm. Das heißt, wir werden eine Plattform aufbauen, um diese Techniker wirklich passend zu steuern, zu sagen, wer braucht jetzt gerade was, damit einfach das schneller losgeht und auch sie schneller reagieren können, nicht auf Europa warten, die ja jetzt gerade selbst ein Fachkräfteproblem haben. Ja, die schicken natürlich dann niemanden gerne irgendwo anders hin, wenn sie selber hier in Deutschland ein Problem haben. Also, warum nicht sich selber wirklich aufzumachen und die gut qualifizierten Leute einfach ein Stückchen weiter qualifizieren, damit sie sich selbstständig machen können.
Ja, genau.
So, und da ist halt ein schönes Projekt entstanden, auch wieder jetzt mit den Frauen, die ich kennengelernt habe, weil ich jetzt, ich glaube, insgesamt 10, 15 Frauen kennengelernt habe, die jeweils mit der Gesundheitsindustrie sehr eng verbunden sind und auch mit dem Gesundheitsmanagement. Das heißt, dann geht das natürlich sehr viel schneller, sich jetzt zu verbinden und sich aufzumachen und die passenden Versorgungssysteme zu finden. Ein Win-Win dann genauso natürlich über die Länder übergreifend und frei von irgendwelchen Grenzen, genau.
Genau. Alle mit dem gleichen Fokus, alles ein wenig voranzubringen, ne? Und sich gegenseitig zu unterstützen, ist ja dann sowieso das eigentliche Ziel eines guten Netzwerkes, ne? Sich dann erstmal. Und dann ergibt sich auch Business und dann gibt sich auch weiteres und so weiter. Genau. Das ist ja dann, multipliziert sich dann ja. Gut, aus dem aus diesem Treffen der Leute, jetzt wo du in Kairo warst, gab es da noch, ich meine, es gab bestimmt noch Vorträge oder Impulsvorträge, wie auch immer, wo man sehen konnte, ah, das sind jetzt so Dinge, weil mir ist wichtig, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal sehen, okay, ah, ist ja praktisch mein Business, ist ja, kann ich auf mein Business übertragen, auf meine Art zu leben. Ich würde da auch gerne mitmischen, dass man da vielleicht nochmal so ein Beispiel hätten.
Ja, also wie gesagt, die Medizintechnik gerade schon, wo natürlich viele Leute zusammenkommen können mit ihren Branchen. Aber auch genauso, wenn jetzt ein deutscher Maschinenbauer oder Maschinenbauerin sagt, boah, hier irgendwie im deutschen Markt sehe ich gerade keine Zukunft.
Ja.
Dann schauen wir, welche Absatzmärkte sind in afrikanischen Ländern da. Weil auch die brauchen Maschinenbauprodukte, haben vielleicht noch nicht so den Zugang dazu, weil auch es gibt ja nicht nur Lehmhütten, sage ich mal, im Bauwesen jetzt zum Beispiel. Es gibt ja auch genauso sehr, sehr luxuriöses Wohnen. Es gibt Wohlstand, auch in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, die Qualität des Lebensstils ist auch dort sehr hoch.
Ja, klar.
Nicht überall, aber natürlich gibt es das auch. Also kann man genauso Lifestyle-Produkte, aber wenn ich Maschinenbau sehe, genauso von Schweißen, Kanten, was auch immer. Also
genau.
Produkte, die zum Beispiel von großen Event-Unternehmen unterstützt werden. Genauso Ausrüstung, um Geländer zu bauen, um Absperrungen zu bauen für große Events.
Ja.
Wäre jetzt ein Beispiel. Habe ich jetzt zufällig mitgekriegt, wo man sich jetzt einfach gerade schon verbunden hat.
Ja. So einfach den Leuten hier mal klarzumachen, da drüben gibt es Unternehmer, die sich eine deutsche Maschine kaufen können. Die vielleicht im eigenen Land gibt es einfach zu wenige, um sie zu kaufen. Ja, ist ja logisch, das sind so ganz einfache Mechanismen. Also geht man ja ins Ausland, das kennen wir ja nicht anders hier. Aber deshalb, man muss vielleicht mal dahin mit seinen Produkten auf Messen gehen, in den Großstädten in Afrika und dort seine Sachen anbieten. Wo vielleicht ein deutscher Unternehmer, die kaufen das doch nie. Aufgrund von Gefälle und so weiter. Das ist ja nicht mehr, das möchte ich, dass die Leute das hier mal auch mithören. Das ist einfach nicht mehr so. Wir sind hier in 26 angekommen, ja, nicht mehr in den 80er Jahren oder so. Sehr schön. Und ich finde das toll, was du da machst, ja.
Genau, selbst da war es schon anders. Nur wir haben ein anderes Bild, weil wir immer wieder durch die Medien auch ein hingerichtet, hört sich blöd an. Nein.
Dargestelltes.
Weil wir durch die Medien den Fokus bekommen, woanders hinzuschauen, wo jetzt Hungersnöte sind. Natürlich müssen wir da hinschauen. Ja, und es gibt aber auch Länder, wo jetzt gerade einfach diese Wirtschaftswachstum ist, wo alle brennen dafür, dass es losgehen kann oder weitergehen kann. Mhm. Aber auch viele, viele Menschen sind, die Extrameile gehen, die wirklich, wirklich sich aufmachen und noch nicht müde sind und sagen, natürlich machen wir das. Wir arbeiten am Wochenende und es ist auch nicht unbedingt so, dass sie dafür mehr Stundenlohn haben wollen, sondern sie kommen aus anderen Bereichen, wo es darum geht, wirklich das Leben zu spüren und auch sich was leisten zu können. Mhm. Und da kommen wir ja auch wieder hin bei uns in Deutschland, aber das ist halt da ganz bewusst. Also ich würde auch sagen, ja, auf Messen gehen wunderbar. Manche haben aber vorab diese Ängste. Wir nehmen sie gerne mit. Wir begleiten sie, diese Ängste mit abzubauen, indem sie mit dabei sind und wir schauen, okay, wo könnten passende Märkte sein? Ja, sonst weiß man ja gar nicht, wo man hingehen soll bei den 54 Ländern Afrikas.
Ja, klar.
Ja? Also von daher wirklich, wir schauen nach passenden Absatzmärkten. Wir machen Recherchen, aber wir nehmen sie auch auf unseren Live-Safaris mit, genau das Leben mit den Kulturen schon mal zu spüren und zu sehen, wie ähnlich wir uns auch sind. Dadurch, dass ja auch viele, viele Länder christlichen Glauben haben, sind natürlich auch Werte oft gleich. Mhm. Das denken wir auch hier nicht, weil das ist so, das ist auch vieles noch so unbekannt.
Ja, schön, klasse. Sehr schön. Gut, dann könnten wir jetzt, weil jetzt Afrika ist jetzt richtig schön, auch haben wir die Leute abgeholt, dass du die Expertin bist, du schon seit Jahrzehnten Land Rover fährst, dich da wirklich vernetzt hast bis auf höchster Ebene. Darüber oder dazu kommt jetzt noch dein neues Buch. Da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ist ja wirklich faszinierend. Ja. Bitte, aber von dir, bitte.
Ja, vielleicht.
Wie ist dazu gekommen? Wie ist du auf die Idee gekommen? Fangen wir da an, ist doch schön.
Genau, aber vielleicht noch eins vorweg. Ich würde mich selber nie als Afrika-Expertin bezeichnen. Selbst nach 35 Jahren nicht. Aha. Weil jeden Tag was Neues kommt, weil es so impulsiv ist, weil Afrika so viele Facetten hat. Da bin ich mitten dabei, wie jeder andere auch, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Also ich bin Afrika-Liebhaberin, ich schätze es und deswegen habe ich ein Buch geschrieben und das heißt die Safari-Strategie.
Aber das ist doch ein Skill, dass du dieses Wandeln oder diese auch Flexibilität, die man dort an den Tag legt, dass du das verinnerlicht hast. Das ist doch ein Skill, das ist doch ein Expertenwissen. Also so wollte ich das sagen, dass du da jetzt auch die Leute an die Hand nehmen kannst im übertragenen Sinne und denen dann auch dieses Afrika, was wir ja nicht, das sind, du sagst selber 54 Länder und jedes Land ist ein bisschen anders. Das muss uns ja auch klar sein. Wir in Europa sind ja auch nicht, die Norweger sind nicht Italiener und die Spanier sind nicht Polen und so weiter. Das ist alles unterschiedlich und so ist in Afrika auch das ist auch nicht allen bewusst. Ne? Deshalb sprechen wir immer gern von Afrika, aber es sind 54 Länder. Dort bist du in vielen schon gewesen. Deshalb auch so dieses, es ist Expertenwissen und jetzt kommt dein Buch.
Genau. Und die Safari-Strategie ist im Februar erschienen, das Buch. Ich habe über 10 Jahre daran geschrieben. Also es ist kein, KI-geschriebenes Buch, weil ich viele Menschen kennenlernen durfte und die Weisheiten aufnehmen durfte. Mhm. Und darüber berichte ich. Es ist keine Biografie. Es geht in erster Linie nicht um mich. Es geht um die Menschen, die mir Weisheiten gegeben haben, worüber ich nachgedacht habe. Oder wenn ich aus Situationen kam, gestresst aus dem Unternehmer oder auch früher noch, ne, bei Lufthansa als Jungmanagerin unterwegs war, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ich einfach dachte, Mensch, dieser Chef, der macht mich wirklich verrückt und ich komme nämlich nicht mehr zurecht. Und wenn dann so jemand kommt in Nigeria, so eine weise, ruhige Frau, die dann sagt, Vera, lass dir 10 positive Dinge über deinen Chef einfallen und berichte mir davon. Mhm. Und ich dachte, hä? Das ist doch so ein Typ, den kann ich doch gar nicht irgendwie gut finden. Ich finde keine positiven Merkmale an dem. Es war sogar teilweise so weit, dass ich wirklich dachte, boah, ich kann dem nicht mal die Hand geben, weil ich einfach nicht überzeugt von seiner Führungskultur war. Und dann sagt die mir, ich solle darüber nachdenken, was es für positive Dinge gibt. Und genau das war die richtige Frage.
Wow.
Weil ich gemerkt habe, ja, indem ich mich damit beschäftige und immer wieder durchgeschaut habe, was macht er wirklich gut. Das hat lange gedauert. Ich habe mich schwer gewehrt dagegen. Aber genau diese Beschäftigung mit dieser Frage hat mir eine Öffnung gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mir Situationen hervorgerufen, wo ich ihn wirklich erlebt habe, wo er mal auch seine Familie mit durch einen Hangar geführt hat und so liebevoll auch seinen Kindern erzählt hat, wie er Dinge tut hier und was die Menschen machen. Und dann waren das Themen, wo ich wirklich gesehen habe, okay, er ist ein liebevoller Familienvater, bemüht sich sehr wie viele, viele andere Menschen. Führungsmäßig kann man noch was dran tun, aber ich habe mir echt das als positiven Wert zum Beispiel rausgesucht. Ja. Und so kamen immer mehr positive Dinge, weil ich mich mit ihm beschäftigen musste, weil ja diese gute Frau in Nigeria gesagt hat, ich solle das tun. Mhm. Und das war ein wirklich toller, eine Weisheit daraus. Nicht bei anderen zu schauen, bei mir zu schauen, wo ich in die Ecke von Dingen gucke, die vielleicht einen Mangel aufweisen. Mhm. Und ich habe sehr viele positive gefunden. Ich war wieder im Einklang mit mir. Ich war auf einmal wieder wertschätzend, wohlwollend unterwegs. Ich hatte einfach wieder die Liebe für jemanden, also als partnerschaftliche Liebe, sage ich mal, einem Kollegen gegenüber, einer Führungskraft gegenüber, die ich überhaupt nicht hatte. Ich war, also es ist wirklich eher auch wie bei dem Wort Ubuntu, das ist ja, ich bin Mensch, weil es andere Menschen gibt, ist ja eine sehr afrikanische Mentalität und hat Nelson Mandela so in den Umschwung gebracht, von Hass, von Menschen in die Gewalt zu bringen, um nach vorne zu gehen gegen Apartheid, hat er in seinen 27 Jahren ja wirklich Gefängnisleben, hat er das umgeswitcht in liebevolle Begegnung mit sich selber und mit wirklich gewaltfreier Positionierung, und auch nach außen gehen. Und das habe ich genauso gespürt, sich damit auseinanderzusetzen und liebevoll auf Menschen wieder zugehen zu können. Das sind die Weisheiten, die haben mein Leben verändert. Weil das dann natürlich nicht nur Richtung meinen Vorgesetzten war, sondern auch, dass ich es anders mit meinen Mitarbeitern gemacht habe, mit meiner Familie zu Hause, mit meinen, genauso mit meinen Eltern. Nicht immer nur mal das Wallende, das muss ich jetzt verändern, ich bin die neue Generation. Nein, sondern wohlwollend alles verabschieden, schätzen und dann sagen, okay, ja, es gibt Dinge, die müssen wir vielleicht in der Zukunft anders machen, aber aus einer wohlwollenden Liebe heraus.
Cool.
Und nicht, um mein Ego nach vorne zu bringen oder damit ich Recht habe. Und all diese Dinge, die hab ich einfach unterwegs getroffen. Diese Menschen, die mich bewegt haben, weil sie manchmal mit einer Frage so viel verändern konnten. Und das ist das, was ich zum Beispiel im Buch schreibe. Ja. Diese Menschen, die ich begegnet habe, und ich lasse jeden daran teilhaben, auch vielleicht mal über solche Dinge nachzudenken. Wer ist in dem Leben von jedem anderen? Ja, von dir, Rainer, von denen, die uns jetzt zuhören, zusehen.
Ja. Genau. Und wenn man dann das so spürt, wahrnimmt, sein Inneres, will jetzt nicht super spirituell werden, aber dass man das so erkennt, dann kann man da auch dran arbeiten. Das ist doch ganz wichtig. Wenn man das einfach so wegblendet und immer drüber wegschreitet, aber egal was es ist. Und da kann man dann nicht dran arbeiten, ändern, zum Positiven weiterhin beeinflussen. Das ist schon eine ganz wichtige Sache, die auch mir am Herzen liegt. Finde ich richtig klasse. Und sind das dann in dem Buch einzelne Menschenkapitel oder sind dann auch Phasen, also innerhalb des Buches, Absätze, Kapitel, so, die da verschiedene Dinge führen, beraten? Was ist da weiter im Buch zu finden? Grob, wie solltest du sonst ja kaufen?
Genau, die Safari-Strategie ist wirklich, Safari heißt ja eine Reise der besonderen Art, auf Swahili. Oder auf Deutsch, genau, so rum. Ja, Safari ist das swahilische Wort und ich habe das Buch so geschrieben. Es ist genauso diese Reise, die man machen kann, aber nicht, dass wir jetzt einen Reiseratgeber machen, gar nicht, sondern es sind 7 hoch 2 Kapitel. Und das letzte Kapitel heißt Leading by Doing. Also alles umzusetzen, was wir dann gelernt haben, damit wir wirklich ins Tun kommen und nicht mehr quatschen, sondern machen. Das ist das Wesentliche. Ja. Und vorher kommen aber genauso diese Themen von, was mache ich, also Leading by Adventure, was mache ich mit Abenteuern, wie nutze ich das, wie kann ich das als Lernthema sehen, wie nutze ich Perspektiven, ja, wie verändere ich die? Und das machen wir immer anhand von einer Tour, die ich mit Menschen jetzt beispielhaft auch dann angebe oder Beispiele nenne von Touren, die wir gemacht haben, wo wir festgesteckt haben, wo uns die Menschen geholfen haben, aber auch, wo wir unterm Ahnenbaum gesessen haben, wo Teilnehmer die Tränen liefen, weil sie gemerkt haben, oh, wie gehe ich jetzt gerade mit mir und meinen Großeltern um, die mir doch eigentlich das Unternehmen übergeben wollen und zum Beispiel, ja. Aber auch genauso wie schätze ich meine Mitarbeiter ein? Wie finde ich überhaupt neue Mitarbeiter? Ich kann dieses ganze Thema ja nicht so nachvollziehen, wie es immer alles hier groß geredet wird. Jetzt werden wahrscheinlich einige Zuhörer sagen, Mensch, was redet ihr da? Es gibt doch Fachkraft im Mangel. Ja. Aus meiner Sicht nur bedingt, weil wir noch nicht interessant genug sind für die Mitarbeiter, die wir suchen. Und genauso wie wir auf dem Weg sind, Touchpoints zu finden von Geparden, von Löwen, von den Tieren, die wir natürlich immer unter den Big Five sehen, aber auch die vielen kleinen, die Small Five, die wir haben, die Little Five, die gucken uns genauso an. Und wir schauen, wo finden wir die? Welche Touchpoints sehen wir? Nicht nur die Prints, die wir im Sand sehen, sondern wir sehen abgeknickte Bäume. Wir gehen diesen Spuren nach. Und so finden wir im Alltag bei uns, in unserem Leben, auch in Deutschland, die passenden Mitarbeiter. Weil wir uns angucken, was sind die Gemeinsamkeiten? Wie denken die gerade, die neuen Mitarbeiter, die wir suchen? Wo sind die unterwegs? Wo sehen Sie unsere Werbung vielleicht? Wo sehen Sie unser Unternehmen? Wo sehen Sie uns persönlich, weil wir uns anders vor der Kamera darstellen, wenn wir über unser Unternehmen sprechen? Mhm. Und so weiter und so fort. Wir verbinden alles. Wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich unsere, ich sage mal, schwierigen Themen, oder wir sehen sie als schwierige Themen, wie wir sie auflösen in, komm, das gehen wir jetzt mal so und so an. Und danach kann ich garantieren, dass wir am Lagerfeuer einen Avatar finden von unserem Wunschkandidaten und dann die passende Strategie, wie wir am nächsten Tag schon anfangen können, unser Team zu informieren, zu Hause zu sagen, machen wir mal so und so rum. Und dann schauen wir mal, was da passiert.
Genau. Also das ist wunderschön, wie du das so erklärst. Weil ich hatte auch erst vor kurzem ein interessantes Gespräch mit einem meiner Kunden hier in Calw, ne, Nordschwarzwald, der auch sagte, ja, er kann das auch nicht mehr hören. Fachkräftemangel hier in Calw ist seit dem Mittelalter, da war Calw genauso groß wie Stuttgart. Es gab hier genauso viel Industrie, also Quatsch, ne, also Handwerk und so, wie in Stuttgart. Das heißt, überall waren 5000 Menschen. Und seitdem gehen aber die Leute lieber nach Stuttgart. So, also hat Calw seit der Zeit schon das Problem, die Leute irgendwie hier zu halten. Und er sagt auch, er hat dann einfach, denn er ist jetzt nicht aus dem Mittelalter, er ist jetzt vielleicht 30 Jahre dabei, aber er hat dann auch gesagt, ich muss halt mein Unternehmen so interessant machen, ich muss auch die Leute ausbilden, also ich muss ja Leute finden, die erstmal sowieso, ne, und so, die Bock haben, die diese extra Meile gehen. Und die kann ich doch dann ausbilden. Und dann habe ich doch keinen Fachkräftemangel mehr. Also der hat das genauso gesehen oder umgesetzt, wie du es gerade erzählt hast. Einfach selber machen, nicht die Schulen bilden nicht richtig aus und die, was weiß ich, es sind zu wenig Kinder da und die haben ja Ideen, ne? Das können sie so alles nicht mehr ändern. Sie müssen doch eine Lösung finden. Genau. Schön, toll, ja.
Und diese Lösung liegt immer bei uns und der Anfang ist immer bei uns. Und das wird auf dieser Reise auch sehr klar, auf diesen Touren oder das, was man im Buch lesen kann. Das ist, wenn wir uns aufmachen, uns andere Perspektiven zunutze zu machen, dann finden wir auch Lösungen dazu und sehr, sehr konkret und direkt umsetzbar. Das ist also jetzt in dem Buch, glaube ich, sehr gut zu erkennen oder das, was ich mitbekomme über die, die es schon gelesen haben. Wir sind ja schon Bestseller geworden, genau in der kürzesten Zeit. Das heißt, es sind wirklich Tipps und Tricks auch dabei. Die meisten erleben das aber schon beim Lesen, dass sie sagen, ah, guck mal, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das können wir doch auch mal anders angehen. Auch die Mitarbeitern zu Co-Unternehmern zu machen. Welche Fragen kann ich stellen? Was bringt Menschen zusammen, dass ich sie auch ein Leben lang an mein Unternehmen binden kann? Was mit Freude, mit Leichtigkeit ist, weil ich die richtigen Leute an der Seite habe. Und das sind natürlich meine Erfahrungen von 35 Jahren verschiedensten Erlebnissen in den, nicht nur in den Unternehmen, aber dann auch wieder auf dem Kontinent.
Genau.
Von verschiedensten Verhandlungstechniken in Nigeria zum Beispiel. Ja, da verhandelt man anders. Es geht über Bande, wird gespielt. Das heißt, wenn wir zwei Rainer jetzt ein Problem miteinander hätten, würde ich deinen Freund ansprechen. Kenne ich zwar gerade noch nicht, deinen Freund, aber den würde ich ansprechen und rausfinden, wer ist dein Freund. Und mit dem würde ich sprechen und sagen, du, ich mag den Rainer, aber dieses und jenes schaffe ich nicht in der Umsetzung jetzt bezüglich unserer Unternehmen oder unseres Vertragsgespräches oder was auch immer. Dann würde dein Freund mit dir sprechen und sagen, Rainer, lass uns mal über diese Dinge sprechen.
Cool.
Und dann wieder, also über Bande,
ja.
Sodass jeder immer das Gesicht behält und nicht verliert. Das ist ganz wichtig, also so eine Würde, so eine Wertschätzung zu behalten,
ja,
damit man einfach wunderbar strategisch auch verhandeln kann.
Ja. Also das ist
über Bande spielen.
Ja, genau. Es ist ein klasse Begriff, weil ich erlebe das gerade auch so. Ich mache mich ja mit meinen zwei Partnern, also zu dritt, ne? Da kann man schön über Bande spielen. Haben wir uns jetzt ja dem KI-Zentrum Calf hier aufgeschlossen. Wir haben das jetzt ja der Öffentlichkeit zugänglich gemacht am Wochenende. Und da sprechen wir oft automatisch zu zweit. Ist ja logisch, ne? Weil es einfach so im Alltag sich so ergibt. Man redet zusammen und sei es in der Kaffeeküche. Und dann wird natürlich auch mal gesagt, ja, dann könnten wir ja, müssen wir noch dem Kollegen, dem Dritten, ne, so irgendwas erklären oder so. Und dann geht es einem viel leichter, dem das dann offen, pass mal auf, wir haben uns Gedanken gemacht. Also einer wieder geht zu dem und dann, also es ist jetzt nicht hinterrücks, sondern das ist ein richtig cooler Begriff über Bande, dass man sich da also offen mit Visier, ne, so richtig schön aufeinander zugeht, aber dann auch erklärt, okay, dem Dritten müssen wir es jetzt auch noch erklären. Und so kann man schön harmonisch, also es läuft bei uns ja wirklich super, harmonisch miteinander auch mal schwierigere Sachen zu Ende bringen, ne? Schon toll.
Ja, und es ist ja auch manchmal so, dass man nicht mit jedem Menschen den gleichen Draht hat. Das heißt, sucht man sich dann andere, die einen Bezug zu demjenigen haben, dann finden wir schneller wieder Wege, um gut kommunizieren zu können.
Ja.
Und das können wir halt wirklich von verschiedenen Kulturen lernen und dann macht das wirklich Freude und Spaß und man geht wirklich wertschätzend immer wieder miteinander um. Das ist, ja, das ist wieder etwas, was ich auch dort gelernt habe, genau.
Sehr schön. Ja, also Leute, ne, ihr habt gehört, das ist ein wirklich spannendes Buch. Kann ich nur empfehlen, ne? Wie gesagt, die Vera hat es schon erläutert. Wir haben aber noch im Vorgespräch über ein weiteres Projekt, jetzt aktuelles Projekt von dir gesprochen, natürlich auch mit Afrika im Hintergrund. Das würde ich natürlich gern, weil wir uns ja auch viele Automobilisten, Fans der Mobilität dabei sind und zuhören, dass du das natürlich nochmal schön erklärst und uns mitnimmst auf diese Reise sozusagen. Ja, nochmal.
Ja, sehr gerne.
Ja.
Vor 2 Jahren habe ich eine Tour gemacht mit einem 30 Jahre alten Mercedes von Köln oder aus dem Sauerland, da komme ich gebürtig her, sind wir losgestartet über Köln dann auch, aber dann auch bis in den Senegal gefahren. Also
Wer ist wir?
Meine Schwester und ich. Genau, meine Schwester und ich, weil wir haben dieses 30 Jahre alte Auto von unserer Mutter geerbt und haben gesagt, was machen wir damit? Es war jetzt nicht, es war, glaube ich, ein C. Ach, jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf.
Ja, eine C-Klasse, ein Baby-Benz.
Genau. Also auf jeden Fall, es war jetzt nicht die Klasse, die man sich also jahrelang in die Garage stellt und drauf hofft, dass es mal ein schöner Oldtimer wird. Das wird nicht von alleine so sein. Also haben wir uns gedacht, was machen wir damit, dass es uns Freude macht, wir gleichzeitig eine coole Tour machen und wir vielleicht noch andere in diese Freude mit einbringen können. So, und dann sind wir losgefahren, diese 7000 Kilometer mit mehreren Leuten auch, die auch mit den Autos unterwegs waren. Und auf jeden Fall sind wir bis in den Senegal gefahren, haben das Auto dort auf dem Markt verkauft. Und einem guten Zweck, ein Jugendprojekt in Mauretanien zukommen lassen, das Geld davon. So, ich bin aber nicht so ein Spendenfan, sondern das kommt auch im Buch sehr, sehr kritisch, wird das aufgenommen, weil ich immer will, dass die Leute nicht in eine Opferhaltung kommen. Da gibt es auch viele, viele Themen dazu, die man sich sehr kritisch angucken sollte.
Richtig.
Deswegen war das für mich so eine Probetour, weil wir auch mit einer Gruppe gefahren sind, die das organisieren. Da gab es für mich innere Reibungspunkte auch, wo ich wirklich klar wusste, genau das ist das, weshalb wir keine Spenden geben sollten, was man mit kleinen Stellschrauben verändern kann, damit es einfach auf Augenhöhe die Dinge zusammenkommen. So, das war der Hintergrund. Jetzt habe ich euch jetzt eben schon erzählt, oder dir auch, oder den Hörern auch, dass diese Medizintechnik gerade so wichtig wird, nochmal in der Wartung der Geräte, die schon vorhanden sind in den Krankenhäusern, aber auch mit neuen Geräten, die einfach notwendig sind auf dem afrikanischen Markt. So, und dann haben wir uns überlegt, wir bringen, ich sage mal, für Europa, für Deutschland ausgediente Krankenwagen, die schon abgeschrieben sind und so weiter, nach Togo, weil dort gibt es junge und erfahrene Hebammen, einige Leute im Krankendienst, die sich selbstständig machen wollen oder es schon sind. Die kommen aber nicht schnell genug an die Frauen ran, die sich natürlich überall in den Landschaften auch aufhalten, wohnen, leben, die nicht so leicht zugänglich sind, muss man so sagen. Also auch mit so einem kleinen, tiefen Auto kommt man da nicht überall durch jedes Schlagloch. Ja, und deswegen haben wir uns überlegt, wir bringen die Krankenwagen dort runter, legen sie auch ein bisschen höher, sodass sie wirklich später gut durch alle Wellen, Bodenwellen kommen, die dort vorhanden sind oder auch durch Schlamm oder durch Sand fahren können. Genauso. Wichtig ist uns dabei, dass wir suchen Sponsoren, die erstmal diese Autos kaufen. Wir haben einen Verein schon lange gegründet, das heißt wir als Verein heißt Business for Needs and Dreams. Dann werden wir darüber diese Autos dann auch natürlich mit Spendenquittungen und so weiter weitergeben können oder wer uns Spenden gibt. Das ist das eine. Die Frauen dort unten, die diese, also in erster Linie Frauen, ich glaube nicht, dass es da jetzt schon Männer gibt, die auch als Hebammen unterwegs sind. Müsste ich mal wirklich nachfragen. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt erstmal davon aus, es sind Frauen, die jetzt ausgebildet sind, schon vorher, schon jahrelang dieses tun. Und die werden dann selbstständig nochmal unterstützt. Also sie werden von uns unterstützt in die Selbstständigkeit. Mhm. Was brauchen sie dazu? Wie bauen sie ein anderes Gebilde auf, dass auch neue Leute ausgebildet werden? Aber wie können sie sich auch Dinge leisten? Mhm. Und sie müssen auch immer dieses Auto dann auch jeweils kaufen, in kleinen Raten abbezahlen, dass sie auch das Gefühl haben, es ist deren Unternehmen, es ist mein Auto jeweils und so weiter und so fort, dass sie sich wirklich als Unternehmerinnen fühlen. Und dann können sie natürlich auch weiter in die Landschaften fahren, weil es geht da nicht nur um Geburtshilfe, es geht um viele Krankheiten, die nicht rechtzeitig entdeckt werden und dadurch Frauen absolut isolieren.
Ja.
Wir kennen diese Krankheiten hier genauso. Ja. Bei uns fällt es nicht auf. Jeder Frauenarzt macht das mal eben mit angenehmen Worten quasi weg. Also es fällt hier bei uns gar nicht auf.
Ja.
Und bei denen ist es, wenn es nicht rechtzeitig entdeckt wird, einfach ein absolutes Kriterium, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, weil sie einfach sich nicht mehr aus dem Haus trauen.
Mhm. Cool,
also,
tolle Sache.
Also sind mehrere Themen, die einfach sehr, sehr wichtig dabei sind, dass wir die Menschen auch wieder in die Gesellschaft reinbringen und weitere Leute haben, die auch wirklich in ihre Eigenständigkeit kommen.
Mhm. Und das heißt, man kann sich dann bei dir bei Needs and Dreams melden, oder?
Ja, man kann sich bei mir persönlich melden, genau. Wir stellen bestimmt da irgendwo auch die beiden E-Mail-Adressen oder so rein, von unserem Verein oder auch direkt bei mir. Ich kann das dann schon passend mit den Leuten unterscheiden, welche Projekte zu was gehören.
Ja,
gerne melden. Also entweder, dass ihr sagt, boah, coole Idee, wir wollen entweder mit dabei sein, so ein Auto zu sponsern, oder ja, coole Idee, wir hätten auch Lust mit dabei zu sein, so eine Tour zu machen. Mhm. Von hier aus Deutschland raus bis in den Senegal. Ach nee, bis in
Togo.
In den Togo. Im Senegal wird es wahrscheinlich, deswegen kommt mir das in den Sinn, ist ungefähr auf der Hälfte. Ich sag mal, die ganze Tour wird 6 Wochen dauern. Wer aber nur 3 Wochen vielleicht Zeit hat, da werden wir wahrscheinlich im Senegal oder Mauretanien noch gerade so den letzten Flughafen erwischen, wir dort halt in der Mitte auch tauschen können, Teams tauschen können und so weiter, damit einfach jeder auch dabei sein kann, der irgendwie seinen Urlaub dort mit beginnen will. Und ganz viele Erlebnisse für sich zu Hause auch mit da reinbringen will. Ja. Weil auch dort wird es immer Reflexionsthemen geben. Wie bauen wir uns auf? Wie kommen wir dadurch, dass wir auch Teams, die wir gar nicht kennen, wie kommen wir mit anderen Menschen zurecht auf so einer Tour?
Ja, klar.
Ja, auch das wird diese Einflüsse wieder haben, damit wir ganz viel lernen.
Mhm.
Nicht nur von den Menschen, die sich nachher riesig freuen, wenn wir dort unten ankommen, sondern das wird also so eine Art Rallye auch werden. Da werden wir noch ganz viele tolle Dinge einbauen.
Klasse. Also das heißt aber auch letztendlich, die Besitzer solcher Fahrzeuge, also Krankenhäuser, Kommunen, THW, Deutsche Rote Kreuz, also die alle sind jetzt hier auch angesprochen. Ich verlinke das natürlich alles, ne, dass man das in den Shownotes auch wieder findet, die dann schon ein Auto haben oder vielleicht hat sogar privat jemand sich so ein Ding mal gekauft, um es zum Wohnmobil auszubauen, will es aber jetzt dann doch nicht mehr und so weiter. Also liebe Leute, ich glaube, das ist jetzt hier, der Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt. Meldet euch bei der Vera, meldet euch bei mir, wenn es alles zu kompliziert wird. Ich leite das natürlich auch gern weiter. Und dann berichten wir dann vielleicht irgendwann mal in dem nächsten Podcast darüber, was alles passiert ist. Vielleicht sogar mit einem der Teilnehmer. Also es wird bestimmt dann auch spannend. Also ich liebe sehr auch solche Touren. Ich habe ja schon ein paar gemacht, also hier ganz normal in Europa, wie viele mit, wenn sie so ein Offroad-Fahrzeug haben. Aber jetzt waren wir ja auch in Afrika unterwegs. Das ist schon richtig cool. Ja? Also man muss auch keine Angst haben. Es gibt halt doch noch überall Flughäfen, ne, in irgendwie erreichbarer Nähe. Und wenn man das zwischendurch gar nicht mehr will und kann, kann man auch wieder nach Hause fliegen oder, wie du es ja anbietest, zwischendurch hinfliegen und dann auf den Sattel setzen und los. Das ist doch, also noch besser geht's ja gar nicht, ne?
Und zum Sicherheitsaspekt kann ich das natürlich auch sagen. Erstens liegt mir das natürlich sehr am Herzen. Ja, und ich musste auch immer gucken, wie kriege ich auch unsere Mitarbeiter genauso wieder raus aus diesen Ländern, wenn es mal schwierig werden könnte. Ne? Mhm. Wir haben da genügend Strategien. Wir haben auch die Flying Doctors im Hintergrund, ja, sodass wir sehr schnell auch Hilfe hätten, wenn wir sie brauchen. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich sie 35 Jahre nicht brauchte. Bei jeder Tour, haben wir sie nicht gebraucht, wir waren glücklich, haben trotzdem das Geld da gerne für gegeben, dass sie uns im Notfall rausgeholt hätten oder was auch immer, wie sie uns geholfen hätten. Ja. Was auch vielleicht noch ganz interessant ist, ich war jetzt in zwei Sendungen, Live-Sendungen im SWR, also Südwestrundfunk, in der Landesshow, was natürlich schon sehr viel, ich sag mal, Neugier geweckt hat über diese Themen und auch vor 2 Wochen im Frühcafé in Hamburg eingeladen. Das finde ich natürlich sehr schön, weil damit kommen diese Themen mehr in die Öffentlichkeit und unser Bild von Afrika wird dann einfach ein etwas anderes und vor allen Dingen ein authentischeres als das, was wir selbst in unseren Köpfen haben. Das heißt, also weiter nach außen zu gehen, heißt auch wie jetzt, dass es haben sich dann schon der ein oder andere Sender dazu informieren wollen, boah, was macht ihr da für eine Tour? Vielleicht kriegen wir ein Team zusammen, das uns auch einen TV-Sender begleiten wird. Das wäre natürlich auch was für Leute, die gerne ein Sponsoring übernehmen wollen. Also das wird schon eine andere Aufmerksamkeit haben, als nur, dass die Vera mal hier mit Rainer im Podcast davon erzählt.
Aber das ist ja diese Multiplikatoren. Jede Sendung, auch jeder Podcast ist ja ein Multiplikator im besten Sinne. Und da wird sich doch irgendein Videograf, heißt das ja heute, der Bock hat, sowas zu machen, der auch das entsprechende Equipment hat mit Drohne und allem und natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle bespielen kann, da wird sich doch jemand finden. Also Leute, absolut. Meldet euch. Also noch schöner kommt ihr ans Abenteuer nicht ran und noch mit einem wirklich Herzensprojekt verbunden. Das ist doch das Allerschönste dann auch. Genau. Ne? Nicht nur zur eigenen Belustigung oder so.
Und hier seht ihr nochmal das Buch, um einen Einstieg zu bekommen. Ja. Denn auch diese Einnahmen vom Buch gehen zu 100%. Also diese Einnahmen, meine Autorenerlöse, würden wir mal sagen. Ja. Diese Einnahmen, die gehen auf jeden Fall immer in unsere Projekte rein. Und deswegen ist es auch zweifach interessant, dieses zu unterstützen und das Buch einfach zu lesen und zu schauen, was kann ich denn daraus schon für mein Leben nutzen und verändern und ja, wie kann ich schon weiterkommen im Denken und im Handeln.
Klasse. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das bauen wir so ein. Das hatten wir vorhin ja auch diskutiert, dass wir durchaus mal einen Videoclip machen können. Also jetzt im Podcast habt ihr das nicht gesehen, aber das kommt natürlich jetzt dann auch in Social Media, in den entsprechenden Kanälen, die ich ja auch bespiele. Dann wird dann auch ein schönes Reel produziert.
Sehr schön.
Tippitoppi, ja, ja, sehr schön. Gut. Was ist denn bei dir jetzt so als nächstes, also das ist ja das Größere auch schon wieder, im Kleineren, was ist so, liegt so als nächstes an bei dir? Du hast vorhin schon von einer Reise, ist ja dann im Juni schon, wo du wieder runterfährst. Ja.
Also als erstes so zum Warmwerden für die Menschen, die mich nicht kennen, lade ich immer gerne zum Unternehmerlagerfeuer ein. Mhm. Das mache ich hier in Präsenz im Rheinland oder auch in München, in Hamburg, sodass einfach Menschen, die uns nicht kennen, sich mit ans Lagerfeuer setzen und wir dann schon konkret Themen, die sie beschäftigen, voranbringen. So, das ist das eine, kann man gerne kommen. Also, es gibt es auch virtuell einmal im Monat, sodass auch dann jeder gerne gesehen ist und eingeladen ist, dabei zu sein. Und meine nächste Tour, die geht nach Kenia, jetzt Anfang Juni. Genau, das sind so 10 Tage, also 8 Tage intensiv zu fahren plus Anreise und wie man das immer so hat, sagen wir so 8 bis 10 Tage. Und dann sind wir wirklich tief drin in den Dingen, die die Welt bewegen, genau. Und natürlich gibt es bei uns auch, wenn man nicht nach Afrika will, gibt es auch Touren jetzt über die Alpen zu fahren, Business Camps zu machen, aber auch ganz speziell für Frauen, die oft einfach nur mal ein Schrittchen mehr brauchen, ein bisschen mehr Bestätigung brauchen in dem, wie weit sie eigentlich schon sind.
Ja.
Und da gibt es ein Seminar, einen Workshop, der heißt Weck die Löwin in dir. Und das ist schön, da machen wir alles. Das ist aber jetzt frauenintern. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir erkennen nur unsere Potenziale und dann geht es wirklich sehr strategisch auch voran. Wie können sie nach draußen kommen? Diese Frauen, die einfach manchmal noch so den letzten Kick brauchen, um sich auch zu trauen, in die erste Reihe zu gehen und nicht immer in der letzten zu sitzen.
Richtig, weil letztendlich auch jeder junge Mann sich dann mal irgendwann auch vielleicht einen Mentor oder Ähnliches gesucht hat oder sich an seinem Chef orientiert hat und von dem Unterstützung bekam oder durch Freunde, die dann schon ein bisschen früher im Berufsleben gestartet sind. Leute, das ist ja wirklich nicht so, auch wir haben uns alle, als Männer jetzt betrachtet, haben uns ja immer so Begleiter gesucht und haben uns gegenseitig entwickelt und so. Warum sollen das nicht Frauen machen? Da braucht man es vielleicht ein bisschen anders. Das finde ich auch super, dass man das so im eingeschworenen Kreis dann auch macht. Ja, nützt allen. Also ich finde das super. Ne? Das habe ich auch bei uns im Büro immer wieder angetriggert. Unterhaltet euch nochmal. Und da gibt es bestimmt Dinge, die ihr zusammen machen könnt, um sich dann gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. Das ist doch dann am Schluss in jedem Netzwerk so. Machst du richtig toll. Super.
Gelebtes Ubuntu.
Genau. Sehr schön. Guck mal, das ist auch ein richtig schönes Schlusswort, Vera. Wir sind schon wieder durch. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit erstmal, die du mir heute wieder geschenkt hast. Ich freue mich darauf, dass es jetzt das Buch richtig nochmal durch die Decke geht. Und Leute, schaut euch bitte die Fernsehsendung an, sind da in den Mediatheken auch zu finden, damit ihr auch die Vera nochmal richtig erlebt und das Vertrauen noch größer wird als jetzt aus dem Podcast heraus. Und ich sage euch allen erstmal, schönen Dank fürs Zuhören. Wünsche dir auch, Vera, weiterhin alles Gute. Bleib gesund. Und wir sehen uns. Eventuell bei der nächsten Folge. Ne?
Herzlichen Dank, ja. Und alles Gute für alle, die jetzt gerade dir zuhören oder deinem Podcast zuhören und ganz viel Mehrwert daraus gewinnen können.
Danke.
So, ihr MacherInnen, QuerdenkerInnen und Menschen, die das Leben etwas größer denken wollen da draußen. Das war's mal wieder für heute. Vera hat es wieder einmal geschafft, dass ich nach diesem Gespräch anders über Dinge nachdenke. Das alleine ist schon ein Zeichen, dass da jemand am Werk ist, der nicht einfach nur redet, sondern wirklich etwas bewegt. Was mich besonders mitgenommen hat, diese Geschichte mit der Frage der nigerianischen Frau. 10 positive Dinge über jemanden finden, den man nicht leiden kann. Klingt zunächst simpel, ist es aber nicht. Und genau das ist die Stärke von dem, was Vera in ihrem Buch Die Safari-Strategie aufgeschrieben hat. Afrikanische Weisheit, die in keiner anderen Unternehmensberatung auf der Agenda steht und genau deswegen so treffsicher ist. Das ist eine Art von Unternehmergeist und menschlicher Führung, die ich in meiner Beratungsarbeit nun gerne einfließen lasse. Also wer es noch nicht gelesen hat, jetzt wäre der richtige Moment, es zu kaufen und durchzustöbern. Und noch eine direkte Bitte an euch. Das Krankenwagenprojekt aus Togo ist real. Es ist konkret und sucht Unterstützung. Ob ihr ein Fahrzeug spenden oder sponsern könnt, ob ihr als FahrerInnen auf der Tour dabei sein wollt, ob ihr als Videograf oder als Medienpartner mitkommt. Meldet euch bei Vera über ihren Verein Business for Needs and Dreams oder direkt bei mir unter hallo@landyundleute.com. Alle weiteren Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Auf den gängigen Podcast-Streaming-Diensten findet ihr übrigens alle bisherigen Folgen von mir. Auch die Folge 40, falls ihr Vera noch einmal mit weiteren Inspirationen erleben wollt. Und wer den Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Amazon Music noch nicht abonniert hat, ein Klick, ein paar Sternchen und ihr helft mir weiterhin, solche inspirierenden Menschen ans Laberfeuer zu holen. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und eine Prise Ubuntu im Alltag. Denn, wie Vera es schon schön auf den Punkt bringt, ich bin ein Mensch, weil es andere Menschen gibt. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Laberfeuer gesessen habt. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören oder allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.